Willkommen zur Sendung. Das Leben einer verfolgten Bahai-Frau. Pari, erzähl mir, woher du kommst.
Ich komme aus Persien.
Und wann bist du nach Deutschland gekommen und warum hast du Persien verlassen?
Ich bin vor 12 Jahren von Teheran nach Deutschland geflogen. Ich durfte nur 20 Kilo Gepäck mitnehmen. Alles andere musste ich in Iran lassen. In meinem Pass war ein roter Stempel. Einmalige Ausreise aus Iran.
Und wie waren die Kontrollen am Flughafen in Teheran bei deiner Ausreise?
Ja, nach dem Körper- und Kofferuntersuchung durfte ich weitergehen. Bei der ersten Passkontrolle wurde ich 10 Minuten aufgehalten, während die Behörden auf dem Bildschirm starten. Beim zweiten Passkontrolle hatte ich viel Angst, weil mein Name im Computer stand. Ich musste in der Ecke stehen, während die Behörden telefonierten. Nach einer langen Zeit bekam ich meinen Pass zurück und ging zum Flugzeug. Ich war der Letzte. Als ich ins Flugzeug eingestiegen bin, saßen alle anderen Passagiere schon längst an ihren Plätzen und warteten auf mich. Der Flugbegleiter gab mir sofort ein Glas Wasser in die Hand. Die Menschen merkten, wie aufgeregt ich war, als der Pilot sagte, wir sind in der Türkei, habe ich die Kontrolle über mich verloren und laut weinte. Als ich von dem kleinen Fenster des Flugzeugs sah, wie blau und weiß der Himmel war, das Land bedeckt war mit verschiedener grüner Farbe, weiter stand groß und kleine Bäume. Ich dachte, sie alle schauen mich an und sagen, willkommen im freien Land. In einem freien Land, ohne Zwang und Druck an den Menschen, mein Geist, Herz und alle meine einzelnen Körperteile freuten sich. Ich war sehr glücklich. Ich wurde bald meine Kinder mit ihrer Familie in den Arm nehmen und über Leid, Einheit, Mut, Liebe, Standhaftigkeit, Freude mit ihnen reden. Aufgrund des Zustands im Iran konnte ich mit meinen Kindern weder reden oder telefonieren. Durch starke Kontrolle, die von Staat immer wieder durchgeführt worden sind. In Frankfurt fuhr ich mit dem Zug zu meinem Sohn Wahid und nach ein paar Tagen zum anderen Sohn Shahab.
Warum haben deine Kinder dich nicht vom Flughafen abgeholt?
Erst als ich den Reisepass in der Hand hatte, habe ich vom Büro eines Muslims meine Tochter in Brasilien angerufen und Bescheid gesagt, dass ich vielleicht ausreisen darf. Sagte er, ich rufe nicht von zu Hause aus an. Du solltest der Familie weiter sagen, dass ich komme, aber bitte niemand soll bei mir zu Hause anrufen. Das Abreisedatum habe ich später telefonisch nach Brasilien weitergegeben und darum gebeten, dass mich niemand in Frankfurt abholt. Ich sagte, ich melde mich wieder bei euch, wenn ich in Frankfurt bin. Als ich 2 von meinen Kindern nach 15 Jahren Trennung zum ersten Mal sah, habe ich sie nicht erkannt. Mit Tränen in den Augen habe ich sie ganz fest in meinem Arm genommen und geküsst. Die Freude war sehr groß. Bahid hat für mich einen großen Rosenstrauß mitgebracht. Shahab mit seiner Frau und mit der zweijährigen Jalil und der neugeborenen Karim in den Arm. Ich nahm sie alle in meinen Arm, küsste alle und trug der Karim ans Auto. Im Wohnzimmer stand ein großer Blumenstrauß mit einer großen Karte mit Bahais Schriften und Willkommen. Nach 3 Stunden sind wir in eine öffentliche Veranstaltung gegangen. Es waren Gebete, Vortrag, Musik, Gespräche und Abendessen. Ich freute mich sehr, aber meine Gedanken waren bei Freunden in Iran. Trotzdem dachte ich, vor mir steht eine Welt voller Freude und Glück.
Warum dürftest du Iran nicht verlassen und warum dürften deine Kinder dich nicht besuchen?
Ich und mein Mann waren Bahai. Am Anfang von der Islamischen Revolution bekamen wir sehr viele Probleme. Zum Beispiel war eine Einschränkung der Ausreise verbot. Mein Mann wurde nach 5 Monaten Gefängnisstrafe hingerichtet. Er wollte nicht, dass die Kinder nach Iran kommen, aus Angst, dass sie Schwierigkeiten bekommen und nicht mehr in Deutschland weiter studieren durften.
Waren deine Eltern auch Bahai?
Mein Vater war Bahai und meine Mutter war Suryasra.
Was heißt Suryasra?
Suryastrismus war eine sehr alte persische Religion, über 3500 Jahre alt.
Erzähl etwas über die Bahai-Religion.
Bahai ist eine Weltreligion, 160 Jahre alt. Der Stifter der Bahai-Religion ist Bahá'u'lláh, heißt Helligkeit Gottes. Mein Vater ist mit 20 Jahren Bahai geworden. Es ist eine interessante Geschichte.
Ja, dann erzähl, wie dein Vater Bahai geworden ist.
Mein Großvater ist gestorben, als mein Vater zwischen 8 und 9 Jahre alt war. Mein Vater hat 6 Jahre Schule besucht. Meine Großmutter hatte ihren Sohn in die Hände eines bekannten syriasrischen Kaufmanns gegeben, um ihn auszubilden. Der Kaufmann ist aus Yazd nach Shiraz umgezogen. Mein Vater hat bei der Familie gewohnt und gearbeitet. Damals mussten Minderheiten ein farbiges Band am Arm binden, um ihre Religion kenntlich zu machen. Der Minderheiten wurden oft diskriminiert, heißt Verachtung, und verfolgt, besonders in der Regenzeit, weil sie als unrein galten.
Ja, was hat das mit dem Regen zu tun?
Wenn es regnet, Unreine durften nicht auf die Straße gehen. Und wenn ein Muslim zu Fuß ging, alle anderen mussten vom Pferd oder Esel absteigen.
Das ist ja abartig. Wie begründen Sie so etwas Merkwürdiges?
Minderheiten galten als unrein. Und so war das Gesetz. Regen wäscht den Dreck von den Unreinen ab. Und das Wasser konnte dann Muslims besputzen. Nicht-Muslims durften nicht auf die Straße oder in der Nähe von Muslims kommen, wenn es regnete und sie auf einem Pferd oder Esel saßen mussten sie sofort absteigen. Sonst gab es Schläge. Die muslimischen Geistlichen hatten große Macht, weil die Regierung schwach war. Jeden Tag haben sie eine Geschichte gegen Suryasri erfunden. Zum Beispiel, Mullahs verbreiteten ein Gerücht, dass ein bestimmter Suryasri wurde in der Gegenwart von Muslims auf seinem Esel reiten. Der Tat war eine Beleidigung und führte zur Körperstrafe. Jeder Suryasri musste ein Tuch mit sich tragen. Wenn er sich sitzen wollte, durfte er nur auf dem ausgebreiteten Tuch sitzen. Andernfalls hatte er die Erde verunreinigt. Mein Vater hat sehr viele Schläge von Muslimen bekommen.
Von wem?
Von irgendwelchen fremden Muslims.
Ich stelle mir das so vor, dein Vater läuft auf der Straße und ein wildfremder Mensch kommt und prügelt ihn.
Ja, die Minderheiten durften sich nicht wehren.
Und dann, wie war der Umgang mit den Minderheiten untereinander?
Ich lebte damals nicht, aber ich habe gehört, dass sie gut zueinander waren. Sie waren alle Opfer der Diskriminierung der Muslims. Einmal erzählte mein Vater, dass Geräusche in der Mitternacht ihn weckten. Er stand auf und ging die Geräusche nach und schaute durch das Schlüsselloch ins Wohnzimmer. Er war erschrocken. Es saßen Mullahs, Suryasri, andere Muslime zusammen mit Juden auf dem Teppich. Sie tranken Tee und zwischendurch lasen sie leise vor. Nachdem sie getrunken haben, tauchten sie ihre Gläser in einem Schüssel Wasser ein, um sie auszuspülen. Dann wurde nochmal Tee eingeschenkt. Mein Vater war schockiert, weil Juden und Suryasri und Muslims ihre Gläser im gleichen Wasser gewaschen haben. Menschen, die tagsüber nicht miteinander sprechen, durften trinken und haben zusammen etwas gelesen. Mein Vater ist oft in der Mitternacht aufgestanden, um dieses seltsame Treffen durch das Schlüsselloch zu beobachten. Einmal hat mein Vater Schriften aus dem Zimmer geklaut. Der Kaufmann hat es gemerkt und lag andere Schriften an derselbe Stelle, so als Einladung zu lesen.
Und was stand in diesen Schriften?
Das waren Bahá'í-Schriften. Zu der Zeit war Bahá'u'lláh in Exil. Seine Schriften wurden nach Persien geschmuggelt und von seinen Anhängern abgeschrieben und studiert. Mein Vater studierte diese Schriften auch. Wenn mein Vater einen Fehler machte, wurde er vom Kaufmann beschimpft. Einmal schimpfte der Kaufmann und mein Vater nahm die Bahá'í-Schriften und warf sie auf dem Hof. Der Kaufmann antwortete: Ich hoffe, diese Schriften helfen dich, um zu Vernunft zu bringen. Danach schimpfte er nicht mehr. Mein Vater war sehr beeindruckt und ein paar Tage später träumte er von seiner Mutter. Im Traum bat seine Mutter ihn, auf das Gebet zu lauschen und dem Gebet nachzugehen. Mein Vater hatte lange Zeit Bahá'í-Schriften studiert und erst dann ist er Bahá'í geworden.
Warum werden Bahá'í im Iran verfolgt?
Die Muslimen, genau wie die Juden und Christen, behaupten, dass nach ihrem Prophet kommt kein anderer mehr und ihr heiliges Buch das letzte heilige Buch ist. Bahá'u'lláh sagte, dass nach 1000 Jahren ein anderer Prophet Gottes Wort für die Menschheit bringen wird. Und alle Propheten haben vor dem Gott die gleiche Stufe. Jeder Prophet wurde von Gott gesandt, um die derzeitige Entwicklung der Menschheit voranzutreiben.
Gibt es noch andere Gründe für die Verfolgung?
Ja, einige Menschen sind der Meinung, dass der Glaube eine Sache des Geistlichen ist und das Volk soll auf die Mullahs hören. Sie fürchten die Bahá'í-Religion besonders, weil die Bahá'í kennt keine Berufsgeistlichen an. Dieser Lehrer hängt mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Stellung der Bildung zusammen. In der Bahá'í-Religion müssen alle lesen und schreiben lernen. Alle studieren die heilige Schriften unabhängig, ohne dass irgendjemand die Lehre für andere auslegen durfte. Bahá'u'lláh sagte, Einheit und Gleichberechtigung sind der Schlüssel zu der Lösung zu allen Problemen. Wegen der Gleichberechtigung, die in der Bahá'í-Gemeinde praktiziert wird, haben die Mullahs viel Angst, ihre Macht zu verlieren. Das können die Mullahs aber nicht öffentlich zugeben. So sagen sie, die Bahá'í würden nicht an Gott glauben und verbrennen den Koran. Sie behaupten, die Bahá'í-Religion wäre eine politische Sekte. Am Anfang, das heißt Mitte der 19. Jahrhundert, verbreiteten Mullahs Gerüchte, dass die Bahá'í-Glauben von Russland und England kommt. Heute behaupten die Mullahs, die Bahá'í würden für Israel und Amerika spionieren. Bahá'u'lláh sagt sogar, wenn Religion die Ursache von Streit und Konflikt ist, wäre es besser, keine Religion zu haben. Die Muslims kämpfen noch Dschihad. Außerdem verbreiten Mullahs Gerüchte, dass Bahá'í-Frauen alle Prostituierten seien und alle ihre Kinder unehelich wären. Viele Iraner glauben daran und verfolgen Bahá'í.
Seit wann werden die Bahá'í verfolgt?
Seit 1844. Als der Bab sich als Qa'im erklärte und 18 Personen durch Meditation und Träume zu ihm gekommen sind und wurden seine ersten Anhänger. Er und seine Anhänger wurden von Anfang an verfolgt. Der Bab ist nach Mekka gegangen und hat sich in einem Brief an den Scharif von Mekka, höchste Person in Mekka, erklärt. Er kam zurück nach Shiraz und wurde verhaftet. Von dort aus wurde er im Gefängnis in Maku gebracht. In Maku hat der Bab einen Brief an Muhammad Shah Qajari geschrieben.
Ich schwöre bei dem höchsten Herrn, erzählte man dir, an welchem Ort ich wohne, du wärst der Erste, der sich meiner erbarmte. Als mir dieser Erlass bekannt wurde, schrieb ich dem, der die Geschäfte des Reiches führt, Folgendes: Gib mir den Tod, ich beschwöre dich bei Gott, und sende mein Haupt, wohin es dir beliebt. Denn ein Unschuldiger wie ich kann sich gewiss nicht damit abfinden, an einen Ort verbannt zu sein, der Verbrechern vorbehalten ist, und dort sein Leben fristen. Meine Bitte blieb unbeantwortet. Offensichtlich ist seiner Exzellenz, dem Haji Mirza Arazi, die Wahrheit unserer Sache nur unzulänglich bekannt. Die Herzen der Gläubigen, Männer wie Frauen, zu bekümmern, wäre weit verruchter, als das heilige Haus Gottes zu zerstören.
Bei der Machtübernahme Schah Reza Pahlavi, erste Schah von Pahlavi-Dynastie, im Jahre 1921 leitete er Verfolgung gegen Bahai ein. Einige Bahai wurden verhaftet, dann begann systematische Benachteiligung, um alle Bahai zum Bürger zweite Klasse zu machen. Bei Anträgen mussten die religiöse Zugehörigkeit angegeben werden. Das Minderheitengesetz erhielt Vorschriften für die Bearbeitung von Anträgen von Christen, Juden und Zoroastrern. Manche wussten Behörden nicht, wie sie sich verhalten sollen. Wenn ein Bahai sich auf eine Stelle beworben hat, es gab keine Vorschriften für die Bearbeitung von Anträgen von Bahai. Manche waren die Ämter auf die Fähigkeiten von Bahai angewiesen, sogar im Staatsdienst, weil es wenig gebildete Menschen gab.
Hört Radio Unerhört Marburg, 90,1 MHz. Die Sendung Das Leben einer verfolgten Bahai-Frau. Was hat sich in der Regierungszeit von der Pahlavi-Dynastie im Iran verändert?
In der Zeit, als die Qajar-Dynastie zu Ende ging, drückten Bahá'í-Literatur, öffneten Schule und Friedhof. Reza Shah hat der Druck von Bahá'í-Literatur verboten. Die Friedhöfe wurden beschlagnahmt und zerstört und die Schulen geschlossen. Shah Reza Pahlavi hat die Macht von den Mullahs genommen und im Jahre 1921 ernannte er sich zum Kaiser. Er versuchte, die westliche Regierungsform in Iran zu etablieren.
Inwiefern hat Reza Shah die Gesellschaft verändert?
Durch seinen Befehl mussten Frauen Hüte tragen und Männer Anzüge. Die Polizei nahm von Frauen den Schleier ab. Als 10-jähriges Kind erinnere ich mich daran, dass meine Mutter 7 Hüte in verschiedenen Farben hatte.
Hatte sich die Lage für religiöse Minderheiten dadurch verbessert?
Ja. Was Reza Shah nicht verändert hat, war die Eheschließung. Der Staat hat nur religiöse Trauung von Muslims und religiöse Minderheiten wie Christen, Juden und Zoroastra anerkannt. Bahá'í-Trauung wurden nicht anerkannt. In Iran ein staatliche Trauung gibt es nicht und Bahá'í-Trauung wurde nicht anerkannt. Bahá'í-Frauen gelten als unverheiratet und ihre Kinder als uneheliche Kinder. Bahá'í, die in eine Bahá'í-Trauung geheiratet wurde, wurde zu 6 Monate Gefängnis verurteilt. Außerdem Bahá'í-Frauen haben häufig Schwierigkeiten, Pässe und Personalausweis zu bekommen. Es ist ein Gesetz, dass jede Person, die in Iran geboren wurde, auch iranische Staatsbürger ist. Trotz dieses Gesetzes wurde es Bahá'í-Kinder erschwert, ihre Geburtsurkunde und Pässe zu bekommen.
Mich interessiert, wann du das erste Mal wegen deinem Glauben verfolgt wurdest.
Ich war 9 Jahre alt, in der 3. Klasse in einer Privatschule. Einmal in islamischen Religionsunterricht fragte die Lehrerin, wie heißt das jüngste heilige Buch? Sie wiederholte die Frage mehrmals, weil niemand gab ihr eine Antwort. Dann habe ich die Hände hochgehalten und sagte, Ketabe Mustatabe Akdas.
Was ist das für ein Buch?
Das heiligste Buch der Bahá'í. Die Lehrerin beschimpfte mich und hat mich mit einem Lineal auf beide Hände und am Kopf und auf die Schulter geschlagen und warf mich aus der Klasse raus. Im Garten war ein Waschbecken gegenüber vom Haus der Schulleiterin. Ich habe meine Hände unter kaltem Wasser gehalten und laut geweint. Die Leiterin der Schule war Engländerin. Sie hat mich gehört und ist auf dem Balkon gekommen und hat mich mit Familiennamen gerufen. Sie fragte, was ist los? Und kam zu mir runter. Sie kannte meinen Vater. Ich erzählte ihr die Geschichte. Sie brachte mich zurück in die Klasse und bat die Lehrerin, aus der Klassenzimmer raus zu einem Gespräch.
Und was ist dann passiert?
Die Direktorin war christliche Missionarin. Unsere Schule war die erste Grundschule für Mädchen in Shiraz. Es waren nur 18 Mädchen in meiner Klasse. 9 waren Baha'i. Die Leiterin sprach mit der Lehrerin und seit diesem Gespräch hat meine Lehrerin uns nie wieder geschlagen. Danach waren wir Kinder sehr glücklich. Ein Mädchen aus der Klasse erzählte ihr Vater, was ich gesagt habe. Und er kam abends zu uns und nahm mich im Arm. Und er hieß Herr Solju.
Ach, und welchen Beruf hast du gehabt?
Ich wurde als Lehrerin ausgebildet.
Und gibt es viele Baha'i-Lehrerinnen?
Ja, die Baha'i-Religion legt viel Wert auf Bildung. Aber alle religiöse Minderheiten im Iran haben eigene Schulen. Pahlavi sagt, Kinder von anerkannten religiösen Minderheiten, die in Verfassung erwähnt waren, wie Christen, Juden und Zoroastrer, konnten bis zu ihrem 12-jährigen Lebensjahr die Schule der eigenen religiösen Gemeinde besuchen. Danach mussten sie in die staatliche Schule gehen.
Haben Baha'i Schulen in der Zeit von Reza Shah gehabt?
Ja, Baha'i in Iran haben in manchen Städten die erste Schule für Jugend und Mädchen gebaut. Und die Kinder aller Glaubensrichtungen durften teilnehmen. Aber durch Befehl des Reza Shah im Jahre 1934 wurden alle Baha'i-Schulen geschlossen und die Baha'i-Kinder, groß und klein, mussten in staatliche Schulen gehen, obwohl sie häufig erniedrigt und beschimpft wurden. Reza Shah wollte den britischen Einfluss in Iran eindämmen und war schon in 1935 ein Verbündeter von Adolf Hitler. Reza Shah fing an, einen alten Namen für Persien, Iran, zu verwenden. Iran heißt auf Farsi Arisch. Mit dem Namen Iran wollte der Schah betonen, dass die Perser mit dem deutschen Volk verwandt sind.
Ja, wenn die Alliierten Iran besetzt hatten, brachte sie den Reza Schah ins Ausland und setzte seinen Sohn Mohammad Reza Schah auf den Thron.
Ja, Mohammad Reza Schah kam 1941 auf den Thron und bestätigte die Gesetze seines Vaters. In verschiedenen Teilen des Landes wurden Baha'i inhaftiert. In Moscheen wurden zu Gewalt gegen Baha'i angestiftet und zur Enteignung von Baha'i aufgerufen. Viele Baha'i wurden ermordet und gegen die Täter wurde nicht ermittelt. Das hat Tradition in Iran und ist bis heute so. Im Parlament wurde die Baha'i-Religion offiziell verboten. Polizei und Mullahs haben dafür gesorgt, dass heilige Städte und private Häuser der Baha'i zerstört werden. Ausländische Regierung haben am persischen Staat appelliert und den Schah aufgefordert, die Ordnung aufrecht zu halten und seine Bürgerinnen zu schützen. Danach ist es ruhiger geworden.
Wie wurden die Angriffe auf Baha'i im Ausland bekannt?
Das hängt zum Teil mit der Stellung von Bildung zusammen. Viele persische Bahai haben ihre Kinder im Ausland geschickt, zu studieren, um eine bessere Bildung zu bekommen. Zu der Zeit war mein Mann auch in Deutschland. Außerdem haben die Bahai in der ganzen Welt sowieso Kontakt miteinander. Die Bahai damals haben sich an den Medien gewandt und haben von der Angriff in Iran berichtet.
Könntest du als Bahai dann in der Schule als Lehrerin arbeiten?
Ja.
Und wie kam das?
Ungefähr vor 60 Jahren wurde viele Schulen gebaut. Aber es gab wenige ausgebildete Fachlehrerinnen. Nach 6 Monaten Arbeitszeit habe ich einen großen Fragebogen bekommen. Da wurde ich nach meiner Religion gefragt und ich schrieb Bahai. Nach Wochen erzählte mir eine Bahai-Kollegin, die Direktorin hatte deinen Fragebogen geändert. Ich fragte die Direktorin, geben Sie mir bitte meine Fragebogen zurück. Ich fragte, warum haben Sie meine Fragebogen geändert? Sie sagt, ich kenne deinen Vater. Er ist Suryasla. Ich sagte, er war Suryasla, aber ist jetzt Bahai und ich bin auch Bahai. Ich habe wieder auf dem Fragebogen Bahai geschrieben und sie sagte, du wirst deine Stelle verlieren. Ich antwortete, ich muss die Wahrheit schreiben, alles andere ist mir egal.
Kam eine Reaktion darauf?
Nein, erstmal ist gar nichts passiert.
Und wie hast du deinen Mann kennengelernt?
In einer Bahá'í-Jugendsitzung. Er war ein junger Offizier. Mein Vater wollte, dass ich und Hossein heiraten. Aber ich wollte zuerst nicht. Später hat er mich überzeugt. Als wir geheiratet haben, war er 25 Jahre alt und ich 19. Wir lebten über 32 Jahre zusammen, bis in die Khomeini-Zeit aufgrund Zugehörigkeit zur Bahá'í-Religion mit 9 Schüssen sein Leben ein Ende machte.
Und woher weißt du, wie Hossein erschossen wurde?
Ich habe von 2 Polizei gehört, die an diesem Abend Dienst hatten. Ich habe mit den Einzelnen gesprochen, zur unterschiedlichen Zeit. Sie haben mir erzählt, außerdem, ich weiß über seine Geschichte, die er in der 5 Monate im Gefängnis durchgemacht hat.
Waren alle Gefängnisse in Iran gleich?
Nein, in den Gefängnissen waren die Bedingungen und Zustände sehr unterschiedlich. So gab es die von Khomeini eingerichteten sogenannten Moralgefängnisse, in die Leute kamen, die sich irgendwie gegen das islamische Gesetz vergangen hatten. Diese Gefangene wurden jedoch nicht umgebracht, außer meinem Mann, wegen seiner Bahá'í-Zugehörigkeit. Normalerweise kamen die Bahá'í in viel schlimmere Gefängnisse wie das Evin-Gefängnis, wo sie unter den unmenschlichsten Bedingungen schließlich getötet wurde. Hier gab es weder Betten noch Platz, um sich hinzulegen und auch richtige Verpflegung. Alle zwei Wochen durften Familienangehörigen 10 Minuten über ein Mikrofon hinter Glas sprechen.
Wurden Frauen auch hingerichtet?
Ja, über 22 Frauen, jugendlich, sogar ein Mädchen mit 16 Jahren, eine Junge mit 15 und eine Junge mit 12 Jahren waren dabei.
Ja, du hast gesagt, dass dein Mann war von einer islamischen Familie. Würdest du von ihm und seiner Familie ein bisschen erzählen?
Der Vater meines Mannes war ein hochrangiger Mullah. Die kamen aus der Familie des Propheten und sie hatten den Ehrentitel Sayyid. Eines Tages kam eine Person zu ihm mit einem Bahai-Buch Kitabe Iqal, das heißt Gewissheitsbuch. Die Person sagte: Ich weiß keine Antwort für die Bahai. Bitte lesen Sie dieses Buch und sagen Sie mir, wie ich die Bahai zum richtigen Glauben bringen soll. Er hat das Buch gelesen und er ist Bahai geworden. Seine Eltern warfen ihn aus dem Haus und er ging nach Shiraz und predigte in Moschee, bis die Bahai ihn gebeten haben, sich zwischen Bahai sein und Muslim sei zu entscheiden. So zog er sein Mullah-Kleid aus und wurde ein Offizier.
Erzähl von Hussein.
Er ging zur Grundschule in Shiraz. Mit 12 Jahren ging er nach Teheran zur Offizierschule. Er war einmal in Shiraz und beim Mittagessen seine Eltern redeten über den Krieg. Husserl meinte, dass Deutschland, die bis Leningrad marschiert sind und werden bald den Krieg gewinnen. Husserls Vater sagte zu ihm, ich habe dich nicht nach Teheran geschickt, damit du dich mit Politik beschäftigst. Du bist als Bahai verpflichtet, die Schriften der Offenbarer Gottes und den Geschichten zu studieren, unabhängig von der Meinung anderer, selbstständig nach der Wahrheit suchen. Geh und lies, was die Bahai-Schriften über Frieden und die Einheit der Menschen und die Liebe zur Menschheit steht. Und der Krieg bringt nur Zerstörung und Leid. Sein Vater las ihm ein Gebet vom Frieden vor.
O Gott, du siehst, wie schwarze Finsternis alle Lande umfängt, wie alle Lande brennen in der Zwietracht Flamme, wie mörderisch in Ost und West des Krieges Feuer lodert. Blut wird vergossen, Leichen bedecken ringsum die Erde und abgeschlagen liegen Häupter im Staub des Schlachtfeldes. O Herr, erbarme dich dieser Unwissenden. Schaue auf sie mit dem Auge des Vergebens und Verzeihens. Lösche dieses Feuer, sodass die dichten Wolken sich verziehen, die den Himmel verdunkeln. Dass die Sonne der Wirklichkeit leuchte mit den Strahlen der Versöhnung, das tiefe Dunkel sich teile und alle Lande vom strahlenden Lichte des Friedens erleuchtet werden. O Herr, zieh du das Volk aus dem abgründigen Meer des Hasses und der Feindseligkeit. Befreie es aus dieser undurchdringlichen Finsternis. Vereinige die Herzen. Erleuchte die Augen mit dem Lichte des Friedens und der Versöhnung. Errette sie aus den Tiefen des Krieges und des Blutvergießens. Befreie sie aus des Irrtums Finsternis. reiße den Schleier von ihren Augen und erleuchte ihre Herzen mit dem Lichte der Führung.
Hosan ist nach Teheran zurückgegangen und hat intensiv die Bahá'í-Schriften und den Koran studiert. Er hat einen Studienkreis mit Gleichartigen teilgenommen. Dadurch hat er seine Meinung zum Krieg geändert. Mit 23 Jahren wurde er ein Offizier und Fachingenieur. Er ist nach Ausbildung nach Shiraz gegangen. Kurz nachdem wir geheiratet hatten, wurde er nach Teheran gerufen, um eine 6-monatige Ausbildung zu machen. Es war eine Zeit, in der der Schah gelehrte Personen in seinem Land gern haben wollte. Deswegen junge Offiziere im ganzen Land wurden in den Englisch- und Französischen Sprache geprüft. Er wünschte sich von einem hohen Offizier, dass er in Deutschland studieren darf. Er schrieb die Universität in Stuttgart an und erhielt sofort einen Studienplatz. Er wurde vom Militär beurlaubt, um in Stuttgart das Studium zu beginnen. In der Zwischenzeit wurde unsere erste Tochter geboren. Im März 1951 ging er nach Stuttgart.
Und warst du allein im Iran mit deiner Tochter?
Ja, ich war fast 4 Jahre allein in Iran mit meiner Tochter. Ich arbeitete in einer Mädchenschule 4 Stunden am Tag. Nach dem oft wiederholten Wunsch von Frau Mohebi und den anderen Mitarbeiterinnen, ich nahm meine 3,5-jährige Tochter mit in die Schule. Die Direktorin nahm das Kind auf den Schoß und fragte nach ihrem Namen. Als sie hörte, dass meine Tochter Ruhi heißt, stellte sie das Kind auf den Boden und sagte mir: Ruhi ist der Name der Frau von Bahá'í-Propheten. Ich sagte: Ruhi heißt die Frau von dem Urenkel von Bahá'u'lláh. Sie fragte: Bist du Bahá'í? Ich antwortete: Ja. Es gab einen Moment betretenes Schweigen, bis die andere Lehrerin zu meiner Tochter gekommen sind und haben sich mit ihr beschäftigt. Die Direktorin sagte: Sie ist Bahá'í, und sie schimpfte über Bahá'í. Daraufhin zogen alle Lehrerinnen zurück, außer 2 junge Lehrerinnen, die sich um das Kind gesankt. Sie zuckten mit den Schultern, was heißt, lass sie Bahá'í sein. Eine Woche darauf in meiner Arbeitszeit habe ich eine ältere Dame gesehen, die zu mir kam und stellte sich vor als Frau Samandari. Ich nahm sie sofort im Arm und küsste und fragte: Sind Sie mit Herrn Tarazullah Samandari verwandt? Sie antwortete: Ja. Dann hat sie mir erzählt:
Die Direktorin, Frau Mohebi, über Sie und Bahá'í sehr beschimpft und einen Beschwerdebrief am Kulturministerium geschrieben hat.
Nach ein paar Tagen musste ich außerhalb meiner Dienstzeit zur Schule gehen. Die Frau Mohebi, Direktorin, gab mir einen Fragebogen, den ich ausfüllte. Ich trug die Religion Bahai ein. Ich habe gedacht, Adur shavat sababe khair, gar Khuda khahad. Feinde werden Anlass für besonderes Gutes, wenn es Gott will.
Hört. Radio Unerhört Marburg 90,1 MHz. Die Sendung Das Leben einer verfolgten Bahai-Frau. Jetzt hören wir ein Gebet für den Schutz der iranischen Bahai.
Einen Brief von meinem Mann zur Passbehörde und zu höchsten Oberst und fragte, ob diese Briefe als Reiseerlaubnis meines Mannes gilt oder nicht. Er las den Brief und bejaht.
Ja, Frauen brauchen den Erlaubnis ihres Ehemannes, um auszureisen.
Ja, der Offizier bestellte mich wieder für den nächsten Tag und versprach mir, den Brief als Reiseerlaubnis anzuerkennen. In der Zeit habe ich meine Sache verkauft und am ersten Tag der Sommerferien bin ich nach Stuttgart geflogen. Ich habe jemanden in Teheran beauftragt, meine Sache zu erledigen. Keine zwei Monate war rum, dann kam meine Kündigung vom Kulturministerium aus Teheran. Wir waren alle glücklich und dachten nicht mehr an die Vergangenheit. Hossein ist mit 32 Jahren Diplom-Ingenieur geworden und hat 9 Monate bei Standard Elektrik in der Forschungsabteilung gearbeitet. Mein Mann hat sich entschieden, seine Versprechen einzuhalten und zurück zum Militär zu gehen. Er wollte mit dem Auto über Jugoslawien fahren, damit er viele Bücher mitnehmen konnte. Du glaubst nicht, wie viele Bücher er in den Kombiwagen hineinpackte. Er wurde kurz vor der Reise krank und ist mit hohem Fieber weggefahren. Unterwegs ist Hossein in eine Grube gefallen und er hat das Bewusstsein verloren. Als er zu sich kam, hatte viele Leute sich um ihn versammelt und stellten das Auto wieder auf die 4 Räder zurück.
Wurde er verletzt?
Nein, er war Gott sei Dank gar nicht verletzt. Eine Woche nach seiner Abfahrt wurde mein Sohn geboren. 2 Monate später flog ich mit beiden Kindern nach Teheran.
Wieso musste er sofort, trotz Krankheit, zurück nach Iran fahren?
Er musste aber nicht so schnell. Er war so, wenn er sich etwas im Kopf gesetzt hat, musste das sein. Als ich in Teheran ankam, war ich arbeitslos. Hossein war Offizier und verdiente sehr wenig. Wir haben aus Deutschland nicht mitgebracht, außer Bücher. Wir hatten keinen Haushalt. Ich bewarb mich bei einem neu eröffneten Kaufhaus und wurde als Kassenkontrollchefin eingestellt. Der Umsatz dieses Kaufhauses war 3 bis 4 Millionen Tuman täglich. Ich arbeite halbtags und verdiente doppelt so viel wie Hossein. Bei dem Einstellungsgespräch